Diese Folge, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, wird präsentiert vom neuen Samstag in der Gisela. Ab sofort geht es samstags schon 20 Uhr los. Ihr habt einen neuen Open-Air-Floor, bei dem ihr die ganze Zeit voten könnt, was als nächster Song kommt. Und bis 22 Uhr ist der Eintritt jeden Samstag frei. Also Samstag, Gisela.
Happy Birthday zu uns. Ich würde jetzt einfach mal den Rest kurz ersparen. Ey, wir haben es geschafft.
100 Jahre. Ich kann es wirklich
nie fassen. Also, falls ihr jetzt denkt, das wird nur bei so einer kurzen Anfangs-Lobhudelei uns gegenüber selber bleiben, natürlich nicht.
Nee, ziehen wir jetzt eine Stunde durch.
Bin ich auch vollkommen dabei, nämlich wir haben heute unsere 100. Folge von Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Und das Ganze mit DC Mark und Lara Likör.
Das ist wirklich unglaublich. Also du hast den Namen schon fast flüssig drauf und das erst nach 100 Folgen.
Ey, guck mal.
Also das, da bist du schon wirklich so, dass wirklich nur noch so 3 Sekunden Pause zwischen jedem Wort des Namens des Podcasts ist. Wer
ich wollte aus- dem Ganzen...
Schenkt.
Ich wollte dem Ganzen so eine ganz unnötige theatralische Tiefe geben, die natürlich nirgendwo stattfindet.
Okay, also du sagst theatralische Tiefe. Ich fand, es klang ein bisschen zurückgeblieben, aber du. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir sollten ja jetzt auch hier unseren Humor nie verlieren zur 100.
Genau, Folge. Und hinten raus könnte auch beides stimmen. Zurückgeblieben und stockend.
Ich finde das unfassbar, dass wir wirklich 100 Folgen zusammenbekommen haben, vor allen Dingen unter dem Aspekt, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich wahrscheinlich heute die 200. Folge aufnehmen könnten, wenn wir disziplinierter gewesen wären. Also sowohl du als auch ich, vor allen Dingen, wenn ich da zurückdenke an unsere große, große XXL-Sommerpause, die da fast ein Jahr ging, denke ich, ja, wir könnten auf jeden Fall schon eine größere Zahl dastehen haben, aber umso stolzer bin ich bei unserem, naja, sage ich jetzt mal, doch manchmal sehr, 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 liquiden Lebenswandel, dass wir es geschafft haben, 100 Podcasts aufzuzeichnen. Und das sind ja 100 Podcasts, die einfach nur irgendwie so 10 Minuten kurz irgendwas zusammenfassen. Nee, das sind ja tatsächlich quasi 100 Stunden, über 100 Stunden Podcast-Material. Und das ist schon krass.
Und was ich finde, ich jetzt zumindest bei mir so ein bisschen, weiß gar nicht, wie es dir dabei geht, haben wir eigentlich noch nie drüber geredet, was ich das Schöne finde, mittlerweile hat es bei mir im positivsten Sinne so eine gewisse Routine, aber so eine schöne Routine. Also, wo man sich zum Beispiel über alles freut. Und deswegen, ich entschuldige schon mal für die ein oder andere Grille, die heute wieder bei mir im Hintergrund zirpt. Denn, Lara, was siehst denn du, um ein bisschen hier unsere Menschen abzuholen? Also, das heißt, wir sitzen uns nicht live gegenüber, obwohl das eigentlich der feste Grundplan war. Da ist leider bei mir...
Der liebe DC Mark ist so unglaublich gefragt, dass wir es nicht mal zur 100. Folge schaffen, aber ich kann es nachvollziehen. Also ich würde genauso handhaben, wenn sich da irgendein Job anbietet, dann kann man diese... Das ist ja das Gute an dem Podcast. Also du könntest ja jetzt, ich sag jetzt mal, abgesehen vom im Knast, hat man ja eigentlich überall Internet. Das heißt, theoretisch, die könnten dich gerade komplett ausgeraubt haben, solange du noch deinen Laptop und dein Handy hast, können wir einen Podcast aufnehmen. Und das finde ich halt irgendwie toll.
Genau, und so ist es zum Beispiel, also ich melde mich jetzt gerade nämlich hier aus Mecklenburg-Vorpommern, aus irgendeinem Industriegebiet, was allerdings, also mir erschließt sich das hier nicht ganz, also es kommt hinter mir ab und zu mal auf jeden Fall ein Zug vorbeigefahren. Ich selber sitze jetzt gerade auf so einem Spielplatz, der, ich würde mal behaupten, die besten Zeiten so vor 20 Jahren schon hinter sich hatte. Also ich würde sagen, ja, das stimmt, aber also das Schöne ist, also es sieht eigentlich ein bisschen aus wie so ein Umschlagsplatz für Drogen und Co., aber dadurch, dass Mittag ist und ich ja Leute wie die kenne, nämlich die schlafen gerne lange, habe ich jetzt einfach mal gute Dinge, dass ich hier irgendwo zwischen Ratten und vermoderten Holzflächen durch den Podcast gut komme.
Nee, ey. Also es hat ein bisschen was gerade von Gangster-Raps und ein bisschen von Sido, der immer erzählt hat, unter welchen Lebensbedingungen er hausen muss. Wir haben trotzdem alle kein Mitleid, möchte ich mal betonen. Also sieht, sag ich mal, aus dem Kamerawinkel, den du mir hier bietest, sieht das eigentlich ganz cool aus. Man sieht im Hintergrund so ein bisschen Street Art, Graffiti und ein paar schöne, grüne, satte Bäume, die eigentlich auch ganz gesund aussehen, also auch nicht so aussehen, als würde da permanent dran gepisst werden. Also vielleicht ist dieser Spielplatz selbst so uncool, dass man seit 20 Jahren dort keine Drogen mehr nimmt.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich halt in Mecklenburg-Vorpommern bin und dort eigentlich grundsätzlich eh keiner freiwillig hingehen würde.
Ich glaube auch, das Thema Drogenkonsum ist dort noch nie so angekommen, abseits vom Schnaps.
ich wollte gerade sagen, da können die sich mal schön bei uns von der tschechischen und polnischen Grenze eine Scheibe von abschneiden. So. Also ich
sehe eine Scheide von abschneiden.
Ey, nein. Also wie gesagt, wir machen noch große Lobhudelei auf uns alle in allen Richtungen. Aber ich fange trotzdem einfach genauso an, wie wir immer gerne anfangen. Denn wie war denn deine Woche? Und ich möchte sagen, vor allem nachdem du ja eigentlich letzte Woche schon uns allen mitgeteilt hast, dass du mehr als nur sehr, sehr gut im Urlaubsmodus angekommen bist.
Also ich muss sagen, ich bin ja dann am Donnerstag, als unsere Podcast-Folge rauskam, wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt und war so richtig voller Motivation. Also ich dachte mir so, boah, du hast anderthalb Wochen nie aufgelegt, dir juckt's richtig in jedem Körperteil, also so
im metaphorischen Sinne. Info, natürlich.
Ich habe mir keine Krankheiten angefangen während des Urlaubs, sondern ich hatte halt einfach richtig Bock, wieder an die Decks zurückzukehren und hatte meinen ersten Gig im Luden. Und so ein Donnerstags-Gig im Lude, muss man jetzt mal fairerweise sagen, ist jetzt nie der perfekte Gig, um mit voller Energie aus dem Urlaub wiederzukommen, weil ich war tatsächlich gastfrei bis 0.30 Uhr und habe da wirklich gewartet, dass dann irgendwann sich mal Leute rein verirren. Muss man dazu sagen, im Luden waren 32 Grad, also jede Bewegung war auch sehr, sehr unangenehm.
Herrlich.
Es war auch wirklich, wirklich irgendwie ein bisschen nie so der beste Einstieg, aber dafür kann gar nie der Luder an sich was, sondern man muss halt auch sagen, die Neustadt war an sich komplett leergeräumt. Also wenn ihr mal Donnerstag irgendwie Bock habt, Platz beim Tanzen zu haben, kann ich euch immer den Luden empfehlen. Da ist halt meistens wirklich so die ersten 2-3 Stunden ein bisschen entspannter und die Leute kommen dann so ab 0 Uhr, 0.30 Uhr an und dann wird's auch nochmal richtig voll. Also ist jetzt auch nicht so, dass das dann komplett langweilig ist, sondern du merkst dann auch schon, dass die Leute nochmal aus den anderen Spelunken in die Hauptspelunke einkehren. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber Freitag bin ich ja dann direkt nach Leipzig gefahren und hab Kiss Kiss Bang Bang gespielt und muss sagen, die Kiss Kiss Bang Bang wird auch tatsächlich nicht langweilig. Ich habe ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich den Tokyo Hotel Hype überschätzt habe jetzt nach Kaulitz und Kaulitz, weil Bill Kaulitz und Tom Kaulitz haben zwar gerade den übelsten Hype, aber für die Musik interessiert sich nach wie vor kein Schwanz irgendwie. Also nicht mehr Leute als vorher schon. Die Tokyo Hotel Fans sind natürlich immer noch Tokyo Hotel Fans und ich denke, abgesehen von mir gibt's auch noch 2-3 andere Leute, die jetzt durch diese Serie wieder zurück zur Musik gefunden haben. Also ich habe ganz viel Tokyo Hotel gehört die letzte Woche. Aber habe festgestellt, Tokyo Hotel auf dem Dancefloor ist irgendwie noch nicht so richtig wieder ein Ding.
Es ist so ein bisschen eigentlich das, was dann irgendwann auch Dieter Bohlen geschafft hat, dass man eigentlich nur mit ganz, ganz viel zurück dran erinnern sich sagt, ah ja stimmt, der hat ja auch mal gesungen und hat nie nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sich einen Milchshake von Carina in einer hässlich gestagten Insta-Story-Wheel sich über den Latz kippen lassen. Und ja, da gebe ich dir schon recht, das stimmt schon. Man nimmt irgendwie die Jungs so für ihren Podcast wahr und auch natürlich für die wunderbare Kaulitz und Kaulitz Doku, die aktuell auf Netflix läuft, haben wir letzte Woche schon ausreichend besprochen. Aber ja, das ist klar, wenn du jetzt so musikalisch rangehst, also selbst, ich finde, der gute Klassiker, der mittlerweile niemandem mehr peinlich ist, durch den Monsun.
Oh. Ich beschreibe das gerade, DC Mark wird gerade von dem Schwarm Bienen angegriffen und ist vorm Mikro weggelaufen. Ah, jetzt kommen die Bienen zurück. Oh, das sieht wirklich schön aus. In dem Moment wünschte ich, es wäre ein Videopodcast. Du hörst den hier noch schreien und rennen. Da ist er wieder.
Genau. Und ja, also wirklich die Natur
ist doch was Fantastisches. Die habe ich extra gebucht zur 100. Folge. Die sollen dich überraschen.
Und ich sag mal, das haben sie geschafft. Ja, nee, also selbst der gute Klassiker halt durch den Monsun ist irgendwie, wie du schon meinst, ich glaube auch portioniert einzutreffen. Aber
also ich habe es tatsächlich mit der brandneuen Single probiert, mit Home, die ja auch der Titelsong zur Serie ist. Und es groovt sich halt so richtig schön da durch, aber du merkst den Leuten halt an ihren Gesichtern an, dass die sich alle fragen, what the fuck ist das gerade für ein Song? Und das ist, finde ich, eigentlich ein bisschen schade. Ich denke mir immer so, ja, also gerade so Titelsongs von Serien, wenn die echt gut sind, packen die mich. Und ich habe halt auch erst relativ schnell spät gecheckt, dass der Song, der da die ganze Zeit im Abspann läuft, von Tokyo Hotel selber ist. Aber seitdem läuft der bei mir halt wirklich hoch und runter. Und ja, Leute, hört mal alle ein bisschen mehr Tokyo Hotel. Das kann da wohl nie wahr sein. Und dann gab es mal natürlich wieder so nette Leute, die zu mir kamen und gesagt haben, so ganz ohne, dass ich sie danach gefragt habe, du hattest aber auch schon mal coolere Looks. Ganz kurz möchte ich mal dazu sagen, es waren 35 Grad. Ich hatte ein Pikachu-Nachthemd an und die kürzeste, chilligste, älteste Perücke, die ich habe. Einfach das Zeug, was am wenigsten irgendwie Wärme erzeugt. Also sorry, dass mir auch mal warm ist, ihr Lappen, aber abgesehen von den 4 Wochen, in denen ich mich dann wirklich mal nur zweckmäßig kleide, ist es ja schon so, dass ich mir eigentlich immer recht viel Mühe gebe. Also da war ich ja schon mal ein bisschen, die Leute können auch mal mitdenken.
Naja, vor allem Thema Klamotte, wie du schon sagst, also bestimmte Sachen hat man sich ja, also man hat ja, ist ja irgendwann mal angetreten oder hat irgendwann mal angefangen mit dem DJ-Ding und ja, eigentlich, okay, du natürlich schon, dass du die komplette Weltherrschaft an dich reißt, aber bei mir jetzt weniger, das heißt, ich habe halt irgendwann diesen Zylinder aufgesetzt, habe natürlich nie bedacht, dass das, wie du schon meinst, bei 32 Grad auch relativ schwierig ist. Also ich hatte jetzt vor kurzem auch mal eine Veranstaltung. Ich bin dann wirklich ab und zu so im Halbstundentakt unter meinem DJ-Pult abgetaucht und habe mir, es sah vielleicht aus, als hätte ich mir selber ihn geblasen. Nein, kann ich euch beruhigen, schaffe ich leider nicht. Sonst würde das vieles in meinem Leben einfacher machen. Jedenfalls, und vor allem auch günstiger. Jedenfalls, was? Sorry, so, jedenfalls, no sorry. Genau, und hatte dann auch mal irgendwelche Ventilatoren-Sachen und denke mir, ja, Hitze staut sich halt leider unter so einer Hohlbirne bei relativ hohen Temperaturen relativ schnell und gut und deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber wie du sagst, da sind wir halt wieder bei diesem Charmanten. Ne? Woanders kriegst du halt gesagt, wenn du fantastisch aussiehst, wobei das kriegst du auch gesagt, muss man ja ehrlich sagen. Aber ich gebe dir recht, so ein ungefragtes, boah, du bist doch ganz schön fett geworden. Also würde ich jetzt ja auch niemanden begrüßen.
Das passiert mir immer im 21 in Leipzig. Ich habe ja letztens, glaube ich, schon die Geschichte erzählt, wo dieser eine Mann zu mir kam und gesagt hat, du riechst übelst hart nach Schweiß. Irgendwie immer so diese ungefragten, unangenehmen Wahrheiten, die kriege ich dort immer um die Ohren geballert. Und ich verstehe nicht so richtig, woran das liegt. Und dazu möchte ich mal sagen, ich frage mich sowieso, wieso Leute unkommentiert mein Aussehen kommentieren, also ungefragt mein Aussehen kommentieren, so rum. Ich finde das irgendwie völlig vermessen. Also ich bin als DJ gebucht, das ist doch völlig scheißegal, wie ich aussehe, theoretisch.
Ah, da haben sich die Zeiten halt hart geändert. Und was sich für mich auch geändert hat, und zwar zum Positivsten, und es ist leider ein bisschen dämlich, dass ich diese Aha-Moment erst mitbekommen habe, und zwar, ich war ja letzte Woche beim Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe. War, kann man so einordnen, so mit ist so das größte elektronische Festival, wirklich rein auf elektronische Acts, so in dem Bereich. Wer war so da? Will Sparks, Armin van Buuren, Boris Brecher, Scooter. ansonsten ist halt der
Oliver Heldens hat sogar zweimal aufgelegt. Richtig. Einmal als Oliver Heldens und einmal als Hilo, finde ich richtig cool.
Ey, genau, und also das war, und diesmal ist mir was aufgefallen und warum ich da früher nie drauf gekommen bin. Wir haben uns doch letztens darüber ausgelassen, dass Camping die größte Scheiße ist, die es gibt. Und ich möchte sagen, ich kann das so ein bisschen revidieren. Ich glaube, es liegt einfach daran, wenn ich gecampt habe, war das beim Festival. Ich hatte natürlich auch Glück, weil wir gutes Wetter hatten. Aber was für mich wirklich der Gamechanger war, ist, dass ich sozusagen abgeworfen wurde am Einlassbereich. Und dann gibt es sozusagen bei den Festivals ja immer den Bereich, wo du mit Auto hinfahren kannst, wo du dann dahinter irgendwie dein Zelt aufstellst. Und ich war diesmal in einem separaten Bereich, der, was heißt separat, doch, wo du sozusagen, wenn du als Spaziergänger auf das Feld gegangen bist. Und was natürlich völlig an mir vorbeigegangen ist, Entschuldigung, jetzt so ein hässlicher Rabe im Hintergrund, und was natürlich völlig an mir vorbeigegangen ist, was haben Leute, die natürlich nur mit auf der einen Seite mit einem großen Beutel und auf der anderen Seite mit ihrem Zelt anreisen, richtig, da ist kein Platz für eine übermäßig große Bluetooth-Speaker, geschweige denn für irgendwelche extra Generatoren, die dort sozusagen schon dafür sorgen, dass du früh morgens aus der Hütte rausfällst. Heißt, ich habe wirklich perfekte 7 Stunden über jeden Tag gepennt, bin sehr, sehr ausgeruht dann immer aufs Festival Infield, was dann dafür gesorgt hat, dass ich es auch wirklich geschafft habe, komplette 12 Stunden durchzudancen. Auch dort mit steigender Stunde und ich glaube auch bei mir steigendem Energiepegel war dann natürlich ich beste Ansprechpartner, ob ich immer irgendwelche Teile dabei habe. Also nochmal daran, ihr könnt euch den Weg zu mir sparen. Ich habe nie irgendwelche Teile oder irgendwas dabei. Das ist dann einfach wirklich bei mir so ein Ausdruck, dass es mir sehr gut gefällt. Und ja, also es war ein wirklich fantastisches Festival und hat echt richtig gebockt, sodass ich mir sage, okay, hätte ich diese Erkenntnis schon mal eher gehabt, wäre mir viel, viel geholfen gewesen. Aber ja, Airbeat One war echt perfekt. Also angefangen von der Orga, über natürlich dort auch, um das zu loben. Du hattest halt auch wieder so einen, einmal Lidl und einmal so einen kompletten anderen Stand direkt auf dem Campingplatz, wo du halt wirklich entspannt für, ich sag jetzt mal, 3,50 Euro so eine Dose Mixgetränke bekommen hast, immer frisch gekühlt. Also du musstest dich auch gar nicht mit irgendwie sonst wie viel Getränken bewaffnen, um dahin zu kommen. Ja, also Airbeat One war echt geil.
Kurze Frage, wie war das Zahlungsmodell auf dem Airbeat One? War das auch wieder so ein Cashless-Scheiß oder konnte man da mit richtigem Geld ganz normal bezahlen?
Nee, dort war schon auch die Option, dass das Ganze nur cashless vonstatten ging. War aber insofern halt mega gut durchdacht. Du hast halt quasi auch so eine Armband bekommen mit so einem Chip drauf. Diesen Chip hast du aufgeladen und konntest damit dann halt sagen mit diesem Chip, den du um deinem als Armband da hattest, überall entspannt zahlen. Und also ich kann dir sagen, das Längste, was ich dort, und das würde ich sagen, war bei Scooter und bei Tiesto, war gerade auf der Mainstage am meisten los, um das einzuordnen. Also pro Tag waren auf dem Festival im Schnitt irgendwas um die 75.000 bis 80.000 Leute. Also auch wirklich sehr, sehr viel. Heißt, das lief astrein und auch ohne Probleme. Längste Anstehzeit waren da wirklich 5 Minuten. Also war jetzt nicht besonders sparsam für den Geldbeutel, aber toi, 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 da wurden alle Hausaufgaben sehr gut gemacht.
Das ist schön. Und ich habe bei Instagram gesehen, du hast tatsächlich auch Prominenz getroffen. Du hast die deutsche Shakira, möchte ich jetzt mal sagen, getroffen. Du hast Luna getroffen. Ey, das ist ja unglaublich.
Also man muss das mal kurz dazu einordnen. Und zwar, Luna ist ja eigentlich in ihrem Ursprung in den 90ern. Opala. Widrige Umstände. Also um das vielleicht zu erklären, Luna mit dem wunderbaren Song Bailando oder auch eigentlich mittlerweile Vamos a la Playa noch bekannter, ist in den 90ern Tänzerin auf Mallorca gewesen und hat da eigentlich in so einer Resident Disco, die damals Joy Palace hieß, mit einem DJ-Kollegen, nämlich mit dem lieben DJ Sammy, dort zusammen ein Duo gebildet. Die hatten dann in den 90ern auch diverse Produktionen und irgendwann im Jahre 98 kam halt unter dem Pseudonym Luna der große Durchbruch und dann ist dieses Projekt, das hieß eigentlich DJ Sammy und Charisma, auseinandergebrochen. Und es ging schon damit los, dass sozusagen DJ Sammy, der dort auch gespielt hat, es gab eine Classic Stage, wo halt, ich sag jetzt mal so DJ Artists aus dem Bereich 2000 bis 2010er aufgelegt haben. Und da hat DJ Sammy verkündet, dass nach insgesamt 15 Jahren des letzten Auftrittes es endlich wieder mal einen DJ Sammy und Charisma DJ Set geben wird. Heißt, da war ich ja schon mal irgendwie 8000-fach gehypt. Das heißt, so diese ganzen alten Oldschool-Songs, die man eigentlich heutzutage dann wirklich nicht mehr kennt, wurden da eine Stunde lang performt. Und dann bin ich irgendwann raus, bin wieder aufs Festival, dachte mir, okay, jetzt brauche ich nochmal richtig das Maul poliert und bin dann zu Timmy Trumpet und zu W&W und stand dann an der Theke und da klopft es bei mir, ob ich einer Person eventuell noch ein Getränk mitbestellen könnte. Also das heißt, ich war gerade an der Bar, hinter mir klopfte es an der Schulter. Kannst du mir einen Jägermeister mitbestellen? Ich dachte, die Stimme kommt dir bekannt vor. Und toi, 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 da war das durch Zufall Luna. Und so habe ich quasi Luna beim Jägermeister saufen nachts 2.30 Uhr, als sie sich einfach auch noch eine gute Festivalzeit gemacht hat und dort eigentlich mehr oder weniger auch um Inkognito rumgesprungen ist. Genau.
Naja, also die war schon noch sehr, sehr Luna-mäßig gestylt. Also Inkognito würde ich jetzt mal nehmen. Du warst Inkognito.
Ja, okay, aber ich sag mal so, Inkognito, man hat zum Beispiel auch manche anderen Artists gesehen, der dort halt jetzt klassisch mit seinen 2 Videografen und noch mit seinen 2 Beleuchtern nachts um 2 Uhr übers Feld gewandert ist.
Ach, und Justin Ponick war da?
Und ich meine halt dort im Direktvergleich, dass man dort im Direktvergleich halt dann doch, dass sie halt dort eigentlich nur mit einer Freundin so rumgesprungen ist, ist auch eigentlich weitestgehend unerkannt geblieben. Und ja, das war sehr schön und da hat sich wirklich für mich so ein Traum erfüllt, wo ich mir dachte, ey, come on, ich habe jetzt mein Bild mit Luna, was soll eigentlich hier noch Besseres passieren? Also, fantastisch.
Aber wirklich, es sah auch insgesamt alles nach sehr viel Spaß aus. Du musst jetzt mal noch ein bisschen uns behind the scenes erzählen, weil du warst ja auch als Begleitung da, und zwar von einem DJ hier aus Dresden, der ja beim Airbeat One gespielt hat. Wie lief denn das so? Wie lief denn die Performance oder die Show von Eggman?
Also dort kann man einfach sagen, wie es ist. Also es gibt halt, wie das mittlerweile bei allen größeren Festivals mehr und mehr üblich ist, es gibt ja immer das sogenannte Main Camping und es gibt dann ein sogenanntes VIP-Camping. Das heißt, du hast dann halt schon von Veranstaltungsseite her zum Beispiel ein Zelt, eine Lodge, irgendwas, was da vorgebracht wurde. Und an diesen VIP-Camping-Bereich war angeschlossen ein sogenanntes VIP-Village. Heißt, wie es der Name schon sagt, ein kleines Dorf mit einer echt, finde ich, für die Größe schöne, bunte Bühne. Und da ist halt auch das, wo man sagt, es ist halt einfach sehr übersichtig. Also das heißt, der liebe Engelmann und auch zum Beispiel andere Kollegen von uns, Romano Meinert, fällt mir da ein, haben da fantastische Sets gemacht. Allerdings spielst du dann halt an dem Nachmittag 15 Uhr im Schnitt für eine Stage, die eigentlich vielleicht ausgelegt ist, so für 4.000, 5.000 Leute, eher so für, ja, wohlwollend 20 bis 30 Leuten. Also das heißt, dort ist dann wirklich der Fokus eher darauf, dass du halt eben dort einmal in dem Line-Up mitstehst, dass du halt in dem Fall einfach irgendwie guckst, dass du dort Leute ein gutes Set bereitest, aber im Normalfall würde ich behaupten, ist es jetzt nicht so, dass da die Leute gezielt hinkommen. Also es ist eigentlich... Also
es ist eher so das Ding, dass es als extra für die VIPs verkauft wird, dass die eine eigene Stage haben.
Genau.
Wo halt für die nochmal so ein bisschen Hintergrundmusik, um vielleicht, wenn man wach wird und sich sein erstes Getränk reinstellt, bevor man aufs Hauptgelände geht,
dann genau, ein bisschen Musik hat. Genau, und dort ist halt aber natürlich trotzdem so ein bisschen der Nachteil, dass sozusagen dieser VIP-Campingplatz mehr oder weniger fußläufig von dieser Stage keine 5 Minuten entfernt ist. Heißt, jeder, der natürlich dann auch irgendwie Durst oder irgendwas hat, zockt sich dann halt auch lieber Getränke irgendwie bei sich aus dem Auto. Also von daher, musikalisch und so mit Sicherheit alles im sehr, sehr, sehr guten Bereich. Aber so kann ich das nur wiedergeben, weil so hat mir es auch der liebe Engelmann erzählt. Unser Podcast ist ja für Lügen bekannt, denn dreimal darfst du raten, wer nicht da war, nämlich ich, weil ich habe mir halt nur Tickets, ich habe nur noch Tickets fürs Main Camping ergattern können. Und bei den Festivals ist es so, dass die natürlich auch ordentlich mit allen Kostenexplosionen zu kämpfen haben, die da irgendwo existieren. Und das heißt, ich weiß es, dass zum Beispiel es auch mal ein Jahr gab, wo das Airbeat, das haben die auch kommuniziert, Minus gemacht hat, obwohl das Festival restlos ausverkauft war. Heißt, entsprechend ist es nicht so, dass wenn du jetzt als Künstler dort gebucht wirst, dass du jetzt automatisch gleich noch 10 Freitickets mitbekommst. So, und das heißt, das eine Freiticket war sozusagen an den besten Freund von Engelmann auch schon lange mit vergeben. Und ich habe halt dann kein Ticket mehr fürs VIP-Village bekommen. Und insofern kann ich dir jetzt nur von dem sagen, was dort von den Videoaufnahmen und so nach vorne ging. Ist aber bestimmt trotzdem ein cooler Move. Und dieses VIP-Village wurde dann halt immer ab 18 Uhr für das restliche Publikum geöffnet. Denn dort fand dann halt eben besagte Classic Floor statt. Und ja, was ich halt wirklich geil fand, war halt die Weitläufigkeit. Du hast nirgendwo groß angestanden. Es gab natürlich diverse Acts, wo du einfach bei Zeiten da sein musstest. Also auch hier nochmal großes Shoutout irgendwie, auch wenn das natürlich nicht hören wird. Aber ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch irgendwo DJ Tiesto anzugucken, jetzt kann man sagen, ja, der gute Mann macht ja nicht nur noch irgendwie hochbezahlte Jobs irgendwo in Las Vegas. Aber ich finde, das hat wirklich DJ-mäßig und musikalisch so sehr gebockt. Leute wie zum Beispiel Charlotte Witt oder auch Boris Brecher habe ich gesehen, die halt dann den perfekten Sunset-Slot hatten, also so zwischen 19 Uhr und 22 Uhr. Und das fand ich halt zum Beispiel auch nochmal mega wichtig. Ich fand, dass alle Acts rein von dem, was sie auch musikalisch spielen, zur perfekten Uhrzeit dort gesettet wurden. Weil das ist ja manchmal auch so der Fall, wo ich zum Beispiel denke, okay, so eine entspanntere, ich sag jetzt mal elektronische, ja, Tech, eher vocal-unlastige Mucke, habe ich eigentlich keinen Bock, mir nachts um 1 anzuhören. Aber wenn du halt eben in den Sonnenuntergang da reingehst, du hast da diese geilen elektronischen Klänge, ist das halt brutal mega gut. Ja, für mich das Mega-Highlight, nicht nur, weil ich selber ein Fan bin, sondern weil ich echt crazy finde, wie der aus dieser 2013er Melbourne-Zeit rausgekommen ist, ist halt Will Sparks. Also auch dort angefangen von Visuals über das, was der musikalisch und setmäßig abliefert. Also nach dieser Stunde dachtest du wirklich, ey, come on, bitte, ich kann das gerne noch 2 Stunden weiter aushalten. Und was man halt aber auch sagen muss, ist, du merkst halt, das Festival an sich ist halt das Highlight. Hat man halt gemerkt, weil zum Beispiel auch Scooter dort ein Showcase von 1 Stunde gespielt haben. Und auch dort, das ist halt wirklich ein Riesenunterschied, ob du halt jetzt beim Konzert irgendwo bist oder ob halt du dort vor Ort bist. Aber es ist halt die Produktion, es ist der Sound, es ist das Licht, es ist das Gefühl. Es ist halt wirklich so irgendwie eine schöne Zeit in Hippiehausen. Und du merkst halt wirklich, jeder hilft irgendwie jedem. Ne? Und das ist, ich glaube, eigentlich wirklich so, Festival ist so ein bisschen die bessere Welt. Also ich habe ja auch nochmal nachgängig geguckt. Es gab also selbst innerhalb des Festivals dort kaum Diebstähle, irgendwelche komischen Attacken in Bezug irgendwie auf Waffen oder so Sachen. Und du hattest im Endeffekt auch einen großen Pool an Völkern, die da zusammenkamen. Also, was waren da? Spanier, Holländer, Leute aus Slowenien habe ich gesehen. Manche, mit denen ich mich gerne länger unterhalten kann, hätte wollen. Aber wo jetzt ich natürlich das Polnische nicht ganz so mächtig bin. Also von daher ist das eher das große Gestikulieren.
Ja. Aber du kannst ja dafür immer die Akzente. Also da freuen sich ja immer unsere HörerInnen.
Genau, ich kann da viel sagen. Ich möchte gerne mehr sprechen, aber kann nicht. Deswegen Bier.
Ja, nee, also was ich ehrlich sagen muss, also du hast das jetzt gerade so gesagt mit dem Sound und der Produktion, muss ich sagen, das ist halt auch wirklich von Festival zu Festival unterschiedlich. Wie gesagt, das einzige Festival, auf dem ich als Gast war, war das Sonne, Mond, Sterne. Und da muss man schon sagen, der Großteil der Stages war schon sehr, sehr schlecht vom Sound her.
Wirklich?
Das hat überhaupt, das hat gar keinen Spaß gemacht.
Krass.
Aber habe ich mir dann auch sagen lassen, dass es beim Sonne, Mond, Sterne und auch beim Sputnik Spring Break, das ist ja derselbe Veranstalter, relativ normal ist, dass die da... Ja, die machen halt keinen Soundcheck. Die schicken halt einen Artist raus und der spielt dann halt mit der Einstellung, die noch irgendwie am Donnerstag beim finalen Soundcheck gemacht wurde, und die Einstellung bleibt halt irgendwie auch gleich, und das klingt dann natürlich nie bei jedem gut. Du bräuchtest halt dann eigentlich jemanden, der das so ein bisschen anpasst, auch an die Künstler. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben ja Martin Garrix auf dem Sonne, Mond, Sterne live gesehen, und du hast wirklich, das klang wirklich wie durch einen PC-Lautsprecher, der übersteuert war. Das klang, also du hast nichts mehr gehört von Höhen und Mitten. Und die Bässe waren halt einfach nur so ein Krrrr. Das war wirklich nicht schön.
Ja, was halt eben dort zum Beispiel auch super ist, deswegen, also ich kann nur jedem empfehlen, also das Airbeat ist vor allem auch noch, wenn du dich bei Zeiten um die Karte kümmerst, also können das ja ehrlich sagen, das heißt, Vorverkauf geht jetzt wieder los, das heißt, die starten, ich glaube, bei ungefähr, ich glaube, 140 Euro, was für insgesamt 3 Tage echt, finde ich, ein super Preis ist. Es geht halt wirklich in erster Linie eher ein elektronisches Line-Up. Also das heißt, es gab auch mal Jahre, da hattest du halt wirklich geführt von Marshmello über Martin Garrix und Co. alles Mögliche dort spielen. Das war aber halt auch das Jahr, wo die Miese gemacht haben. Und so gibt's halt jetzt immer, ich sag jetzt mal, 1-2 sogenannte Überheadliner. Wobei, dort bekommst du halt genau auch das, was du erwartest, was jetzt grundsätzlich nicht schlecht ist. Also das heißt, zu McDonald's gehe ich ja auch gern mal hin. Aber du bekommst natürlich bei Dimitri Vegas Like Mike, wo ich mir auch eine halbe Stunde vom Set angehört habe, genau dasselbe wie woanders. Und ich habe aber noch eine andere Frage, und zwar in dem Zusammenhang, nämlich, goldene Frage wäre für mich, warum tun wir uns eigentlich schwer, wenn ausländische Künstler oder ja doch ausländische Künstler bei uns spielen und deutsche Songs spielen? Also, oder die Frage ist, überkommt dich da so vom Gefühl, wo man sagt, Mensch, cool, der Künstler spielt jetzt hier was Deutsches? Oder
nee,
denkst du dir
null.
Eher so,
bei mir, mich überkommt sofort das Gefühl, hier hat das Label nochmal schön 3-4 Songs auf den USB-Stick dazu geworfen, die bitte hier noch gespielt werden müssen, weil die müssen hier, also ich, so, wo letztens James Hype hier verkauft hat, der hätte irgendwie jetzt spontan einen Remix gemacht von irgendeinem deutschen Song, weil das hier gerade so viral geht, da dachte ich mir auch so, Alter, das kannst du aber auch, also das ist einfach so unglaubwürdig, dass ein Künstler in jedes Land kommt und sich vorher überhaupt die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, was irgendwie gerade die viralen TikTok-Trends sind und so. Ich finde es einfach relativ unglaubwürdig, und für mich ist dann halt immer dieses Geschmäckle von Label-Promo.
Naja, weil, also, das habe ich halt nicht verstanden, also, wir haben das schon mal geklärt, also, komischerweise sei es bei den Spaniern oder Italienern, also, wenn du dort irgendwie selbst als ausländischer DJ irgendeinen Song spielst, da ist wirklich mega Ekstase, weil die sich natürlich wahnsinnig wertgeschätzt fühlen. Aber es gab folgender Moment, und zwar, der vorletzte Song, wohlgemerkt im Original gespielt, von Timmy Trumpet, war Tage wie diese von Die Toten Hosen. Und ich glaube, der liebe Timmy hätte sich dort auch ein bisschen mehr Euphorie erwünscht, weil er...
Aber warum spielt er denn was völlig Genrefremdes? Also,
naja, es
was
war
hat er denn erwartet? Die Leute sind doch alle nur wegen elektronischer Musik da, und da sind ja auch ein Großteil der Leute sehr, sehr doof.
Ja, ich würde das ein bisschen anders sehen, nämlich...
Achtung, DC Mark wird wieder von Insekten angegriffen, aber es sieht so schön aus. Wir brauchen wirklich Video in diesem Podcast. Aber es tut mir auch irgendwie ein bisschen leid.
Ja, komm mal.
Wirklich attackiert.
Ganz ehrlich, es tut mir überhaupt nie leid. Dafür kenne ich dich zu gut.
Ah, nee.
Die hat sich jetzt gut gefunden.
Mann, ey. So. Also. Ich muss das jetzt vielleicht an der Stelle nochmal kurz einordnen. Es war halt wirklich so, das ging halt zum Finale von Timmy Trumpets Set zu. Und es war halt wirklich der vorletzte Song. Also man hatte eigentlich gedacht, es ist der letzte Song. Und deswegen hat er halt an Tagen wie diesen gespielt, um dann halt ganz zum Ende nochmal irgendeinen eigenen Banger rauszuhauen. So. Und trotzdem war, und auch wenn man sich so links, rechts umgeguckt hat, es war bei allen so ein gewisser Moment, wo man sich dachte, oh, das braucht's jetzt eigentlich irgendwie nicht. Und da möchte ich trotzdem auch sagen, da sind wir Deutschen aber halt aus irgendwelchen Gründen die Einzigen. Also ich kann es ja schon sagen, habe ja schon Veranstaltungen auch für Polen, auch für Holländer gemacht. Und also da ist dort eigentlich immer die größte Euphorie. Dort ist dann eher, wenn du die internationalen Hits spielst, denken die sich so, ja, ist okay. Aber wenn dann halt irgendwie der polnische Song schlecht hinkommt.
Aber ich glaube, das kommt tatsächlich auch ein bisschen drauf an, ob das jemand ist oder ob das Musik ist, auf die wir jetzt, also die wir wirklich kollektiv gut finden. Ich glaube zum Beispiel, nur mal so, als der Hype war und er hätte Whiteberry Lillet gespielt, wäre die Reaktion, glaube ich, eine andere gewesen. Aber die Toten Hosen findet doch nur wirklich mittlerweile jeder beschissen, der nie irgendwie, ich bin jetzt Großmutter von einer Dreijährigen, die hören die Toten Hosen. So Rische, ich habe Minions in meinem WhatsApp-Status, die hören noch die Toten Hosen. Aber jemand, der, sag ich mal, im Bereich von 18 bis 35 ist, was jetzt wirklich die Festivalgänger sind, die hören doch nicht mehr die Toten Hosen. Also wirklich, das Lied ist doch vor allen Dingen spätestens nachdem das hier so ein Fußballhit damals war, so krass ausgelutscht, dass es ja wirklich keiner mehr leiden kann.
Ja, da könntest du schon irgendwie nie ganz Unrecht haben.
Die Toten Hosen. Ciao.
Okay, pass auf, dann lass uns mal. Das ist
wie die Ärzte in Cringe.
Achtung, siehst du, in dem Moment würde ich dich jetzt mit so einem Taser gerne kurz anstupsen. Ja, das ist in Ordnung. Goldene Frage. Fußballfinale. Hat es dich noch irgendwie interessiert? Wo hast du es geguckt?
Oh, du bist schon im Sonntag. Wir haben ja noch den Samstag zu besprechen. Oh. Also ich würde okay, noch, zumindest, ich habe jetzt wirklich, du weißt ja, ja, ich spiele sehr selten Hochzeiten. Und das war jetzt die erste von zwei Hochzeiten, die Stimmt. ich verdammt nochmal in der wunderschönen Villa Wollmer spielen durfte. Die dann die so wirklich, in Richtung Loschwitz ist das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie irgendwas, da wo die Renzenreichen und Schönen von Dresden ihre Häuser stehen haben, aber nicht wohnen. Ja, dort war jedenfalls diese Hochzeit, muss man sich jetzt vorstellen, wer meine Insta-Stories nie gesehen hat, ein riesiges Anwesen, so eine richtige schöne alte Villa, wirklich so am Elbhang und überall ganz viel Grün und Parkanlagen und du hast dort quasi wie, also kann man sich so vorstellen, wie diese Ländereien am Schloss Pillnitz, nur ein bisschen kleiner, aber schon so vom Stil her, mit wirklich hübsch gestylten Büschen und so. Also kurzum, ein wirklich, wirklich schönes Ambiente und dort hatte ich die Ehre, eine Hochzeit zu spielen und ich möchte mal sagen, es war die schönste Hochzeit, die ich in meinem ganzen Leben je gespielt habe. Liebe Grüße an alle, bei denen ich vorher schon Hochzeiten bespielen durfte. Es war sicherlich immer auch ganz nett, aber ganz nett ist halt nicht das, was mir am Samstag widerfahren ist. Also man muss wirklich sagen, diese Hochzeitsgesellschaft, ich würde es mal schätzen, es waren 4 Leute oder 6 Leute vielleicht, die über 40 waren. Ansonsten waren alle jünger. Jeder kam schon so im Vorfeld, jeder zweite zu mir, ich hab dich dort und dort gehört, du hast bei der Ethefete gespielt, wir sind immer bei dir in der Gisela, wir kennen dich aus dem Luden. Das Brautpaar kannte mich übrigens auch aus dem Luden und hat mich im Luden quasi entdeckt und hat sich dann so, als sie überlegt haben, wen sie zur Hochzeit buchen können, überlegt, was wäre denn mit der völlig verrückten Idee, Lara Likör zu buchen? Und muss man dazu sagen, diese Hochzeit war ziemlich durchkonzeptioniert, weil da wurde wirklich auf alles Rücksicht genommen. Es war eine glutenfreie, vegane, alkoholfreie, Achtung, dazu sage ich gleich noch was, Hochzeit, die da wirklich, also, Moment, da ja, kommt noch was. Also ich habe mich dann so ein bisschen unterhalten mit der Hochzeitsagentur über dieses Konzept mit alkoholfrei, weil als wir angekommen sind, haben wir schon gemerkt, das wurde nicht so durchgezogen, wie es eigentlich geplant wurde. Die haben dann relativ kurz vorher gesagt, als sie die Bestellung gemacht haben, das ist wirklich eine blöde Idee zu sagen, es gibt grundsätzlich kein Alkohol, weil dann fangen irgendwann die Hochzeitsgäste an die Tankstelle zu fahren und sich Schnäpse und sowas zu holen. Sagt die Erfahrung der Hochzeitsagentur, wo ich mir so dachte, schon ein bisschen ist so erbärmlich, dass man das so sagen muss, aber anscheinend ist das so, ja. wirklich, wo sind wir eigentlich hingekommen, dass man nimmer irgendwie im Kreise seiner Liebsten ein paar Stunden aushält, ohne sich die Birne wegzusaufen. Naja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Deutschland sich nie freut über deutsche Musik, weil wir einfach alle sehr verbittert sind. Aber jedenfalls war dann der Punkt, worauf ich hinaus wollte, man hat dann gesagt, okay, wir machen einen Kompromiss, es gibt alle Getränke, die wir jetzt hier alkoholfrei konzipiert haben, also die hatten eine riesige alkoholfreie Cocktailkarte und alkoholfreien Wein und so weiter, gibt's alle auf Wunsch mit Alkohol, müssen dann aber bezahlt werden. Und das Geld, was dann zusammenkommt, wird gespendet an die Lieblingswohltätigkeitsorganisation der Brautleute.
Ey, das ist, aber darf ich mal ganz kurz sagen, das ist mega, das finde ich mega gut. Also das würde sogar ich maximal unterstützen und fände das.
Und das Resultat war natürlich 90% der Leute, 90% der Leute haben sich dann natürlich für den Alkohol entschieden. Na klar. aber muss ich ehrlich sagen, das Essen war richtig, richtig gut. Ich kann jetzt gerade gar nicht mehr rekapitulieren, von wo das kam, aber das war auf jeden Fall.
Kurze Zwischenfrage, wie viele Gäste waren es insgesamt ungefähr, damit ich mir noch mehr ein Bild machen kann?
Um die 40 Gäste.
Okay,
krass. Um die 40 Gäste. Ja, und wir haben dann dort gegen 17 Uhr angefangen aufzubauen und dann gab es so ein bisschen Programm, also es gab zwischendrin eine Feuershow und einen Live-Gitarristen und da wurde wirklich viel aufgefahren und ich habe dann quasi, mein Job begann 19 Uhr, musste ich aber nur einmal kurz auf Play drücken, weil ich hatte ja im Vorfeld den Auftrag, Musik zum Essen zu machen und habe dann natürlich extra ein Mixtape für produziert, sodass ich dann jetzt nie auf Zimmerlautstärke das gerade aus DJ-Sicht, ich meine, die Leute, die jetzt keine DJs sind, können das vielleicht nicht nachvollziehen, aber ganz, ganz leise aufzulegen, macht nie wirklich Spaß. Deswegen habe ich mir gedacht, das verkneife ich mir, das ist auch ein bisschen albern, weil ich stand halt auch im Nebenraum, so, die hätten mich gar nicht gesehen, das hätte halt null Mehrwert gehabt und habe dann dieses Mixtape abgefeuert und der First Dance war halt erst für 22.30 Uhr angedacht. Also wir hatten dann relativ viel Zeiten dazwischen, aber dadurch, dass die Leute alle so nett und so aufgeschlossen waren und dadurch, dass halt auch die ganze Zeit Programm war, hatten wir halt auch immer was zu gucken. Es war überhaupt nicht langweilig, es hat echt Spaß gemacht. Und als ich dann dran war, ging das richtig los. Also ich hatte im Vorfeld ja so eine Playlist bekommen, wie man das immer so, also ich zumindest fordere das bei Hochzeiten immer ein, so eine Playlist mit den Songs, die das Brautpaar gern hören will. Und da war jetzt, sag ich mal, von fast jedem Genre irgendwas dabei. Und ein großer Teil war so Antifa-Hip-Hop, würde ich es jetzt mal nennen. Also so Hip-Hop, aber wirklich mit so einem linken politischen Einschlag. Und ich dachte mir so, das wird bestimmt nie ankommen. Und habe mich sehr, sehr lange nie getraut, das zu spielen. Muss man sagen, dumm von mir. Denn tatsächlich ab dem Punkt, wo ich dann auf Wunsch des Brautpaars doch mal einen davon gespielt habe, war wirklich die ganze Hochzeitsgesellschaft da und hat da sehr, 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 sehr laut irgendwelche Antifa-Parolen und sowas mitgesungen. Und das war wirklich, wirklich witzig. Weil die halt alle natürlich in diesen sehr hochwertigen Kleidern und Kostümen waren und das war irgendwie so ein bisschen konträr dazu. Insgesamt muss ich auch sagen, zum Ende der Hochzeit hin kam ich mit Kraftklub und allem, was so ein bisschen Deutschrock war, auch sehr, sehr gut an. Also man muss wieder dazu sagen, keine klassische Hochzeitsmusik, das, was ich mache, definitiv nicht. Dafür war es auch viel zu elektronisch, aber die Leute, die sich das halt gewünscht haben, dieses Brautpaar, die sind, glaube ich, voll auf ihre Kosten gekommen und haben genau das bekommen, was sie erwartet haben. Und ich muss dazu sagen, die Hochzeitsagentur hat auch gesagt, dass wir jetzt wahrscheinlich in diesen, in diesen Roaster da oder so aufgenommen werden, wo halt die bevorzugten Hochzeits-DJs aufgelistet sind. Natürlich unter der Prämisse, ich wahrscheinlich dann eher in dem Bereich elektronische Musik und der liebe Jim Moby, liebe Grüße, der die Technik gemacht hat, eher so im Bereich 80er, 90er. Und muss man halt auch sagen, er hat mir dort eine Top-Technik hingestellt, liebe Grüße an der Stelle, weil ich halt einfach gar keine Ahnung von Licht- und Tontechnik habe. Und er hat sich da wirklich um alles gekümmert und es war wirklich perfekt und es war genau richtig. Also ich bin richtig beseelt von dieser Hochzeit und muss ehrlich sagen, dafür, dass ich immer vorher auf Hochzeiten keinen Bock habe, muss ich revidieren. Auf die Hochzeit hätte ich sofort nächstes Wochenende wieder Bock. Die würde ich sofort wieder spielen, 1:1 so.
Na was halt, also ich glaube, das ist der Punkt und deswegen hat es mit Sicherheit Spaß gemacht und deswegen kann ich zum Beispiel auch sagen, dass Hochzeiten mir jetzt in den letzten Jahren immer auch mehr und mehr Spaß gemacht haben. Wie du schon meintest, also die Leute kennen ja trotzdem irgendwie dein Profil und also ich finde es zum Beispiel auch wirklich total geil, wenn, das mag ich auch mittlerweile an Brautpaaren, weil ich hatte zum Beispiel letzte Woche auch ein Treffen mit einem, also fantastischen Paar, wo ich auch merke sofort, das wird musikalisch sehr, sehr gut matchen mit den Leuten, die da sind und allem, was dazugehört. Der Unterschied ist, ich glaube, wenn du irgendwann mal sagst, okay, du hast ja trotzdem die Leute, die sagen, okay, wir heiraten jetzt hier, also so war es noch in meiner Anfangszeit und wir brauchen halt einen Hochzeits-DJ. So, und das hat halt irgendeinem 0815-Klischee entsprochen, das, was wahrscheinlich auch viele irrtümlicherweise noch im Kopf haben, was aber natürlich nie der Fall ist, sondern wie natürlich auch jeder von uns sich mittlerweile mehr individueller geworden ist und auch nicht mehr irgendwie so geheiratet wird wie vor 20 Jahren, wo halt dann wirklich nur danach gegangen wurde, oh, was mache ich, um Mama und Papa nie zu enttäuschen, ist das natürlich auch so, dass dort diese Variable unter den DJs viel höher ist. Also ich kenne auch Leute, die sagen, ey, come on, wir hören alle mega geil und gerne Hip-Hop und Na logisch, buchen wir uns deswegen, sagen wir mal, eher einen D2C oder einen DJ Becks auf eine Hochzeit, als irgendjemand, der uns jetzt hier anfängt, mit irgendwelcher Disco-Fox-Musik um die Ecke zu kommen. Und mich freut's mega, weil ich habe dir auch schon ein paar Mal gesagt, dass wenn du dort, ich glaube, einfach Leute hast, die auch die Wertigkeit auf oder den Fokus auf Musik legen, und das ist ja eindeutig, sonst hättest du ja nicht direkt auch die Anfrage bekommen, dann ist das natürlich super. Und wenn du natürlich auch deine komplette Hochzeitsgesellschaft in einem gewissen Rahmen auch gut einschätzen kannst und weißt, dass sie das auch geil finden. Heißt, wenn ich jetzt zwar der übelste Techno-Fan bin, aber natürlich mir nur Family einlade, wo ich weiß, die sehe ich genau einmal im Jahr bei Roland Kaiser, dann ist das zwar total geil, wenn ich dort vorgebe, dass ich dort wahnsinnig gerne meine Musik hören will, aber das bringt ja für die gesamte Party nichts. Und insofern freut es mich mega, ja. Also, und wie du meinst, das Setting.
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass halt ein Teil der Gäste dann überhaupt nie konform war mit dem, was sich das Brautpaar gewünscht hat. Und es gab auch bei dieser Hochzeit Momente, das habe ich dann eher über den Techniker, über einen lieben Jim mitbekommen, der dann halt natürlich, während ich aufgelegt habe, auch mal draußen war, mal in Rauchen, mal an der frischen Luft und da auch ein bisschen die Gespräche mitbekommen hat, gab es auch so ein paar Leute, die so ein bisschen Eindruck vermittelt haben, also die Letzten, die hier heute Spaß haben sollen, sind das Brautpaar. Ich will unterhalten werden. Die sind mir völlig egal. Und das finde ich aber irgendwie auch so eine Scheißeinstellung. Ich finde, man kann dann, wenn man an einem Tag irgendwo ist, wo man dann vielleicht gerade noch so als Mutter oder als Schwiegermutter, also vielleicht würde ich jetzt so einschätzen, rein optisch, vielleicht war es auch jemand völlig anderes, altes. Oh, diese Mark wird schon wieder von der Hornisse angegriffen, oder? Ja.
Keine Angst, bin ja wieder da.
Naja, das ist gut, ich rede einfach weiter. Da kann man sich dann einmal im Jahr, finde ich, auch einfach mal zusammenreißen und vielleicht einfach mal für die Leute, für die man da eigentlich ist und die da den Tag ihres Lebens haben sollen, einfach mal seine dumme Fresse halten, finde ich. Aber an sich, wie gesagt, eine mega schöne Hochzeit und ich hoffe, dass die zweite Hochzeit, die ich dieses Jahr habe, mindestens genauso schön wird. Die wird dann in Berlin stattfinden und da steht dann die ganze Technik schon da. Also da ist es natürlich dann auch immer so ein kleines bisschen riskanter, ob das dann alles so umgesetzt wird, wie vertraglich vereinbart. Aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf und ja, ich finde, zwei Hochzeiten im Jahr sind irgendwie so ein gutes Maß. Würde ich mir gern so beibehalten. Also wenn ihr nächstes Jahr heiraten wollt, dann solltet ihr jetzt langsam mal aus dem Pushen kommen. In die Puschen kommen.
Naja, und dann halt, dass man, wie du sagst, man sich bestimmte Sachen auch so baut, dass es halt auch für einen selber Spaß macht. Heißt zum Beispiel auch bei mir, ich kenne ja auch nur die Zeiten, wo ich wirklich mittags um 11 dort meine Technik aufgebaut habe. Das machen andere DJs auch noch, was auch kein Vorwurf ist. Das heißt, du baust mittags um 11 deine Technik auf, dann ab 14 Uhr kommt das Brautpaar, du bist bis 21 Uhr damit beschäftigt, schon mal irgendwelche Hintergrundmusik zu machen und dann geht dein Job eigentlich 21 Uhr los, nachdem du schon 10 Stunden auf dem Bein bist. Heißt, das hat eigentlich bei mir auch in der Vergangenheit manchmal immer dafür gesorgt, dass ich natürlich, weil man gerne größere Pakete verkaufen wollte und man wollte den Job haben, eigentlich Sachen versprochen habe, die aber hinten raus für meine eigene Leistung gar nicht so geil waren. Weil man natürlich, wie wenn du zum Beispiel sagst, du gut vorbereitet bist und so mache ich es ja mittlerweile auch, dass man sagt, okay, man hat jetzt beim Essen im Hintergrund was, aber also außer für wirklich ekelhaft viel Geld, was dann wirklich keiner bereit ist zu zahlen, wäre ich jetzt noch bereit, wirklich schon ab nachmittags 15 Uhr bis 19 Uhr da zu stehen. Was aber einfach daran liegt, dass natürlich auch an uns DJs, würde ich sagen, nicht nur auf Veranstaltungen, aber auch bei Hochzeiten, der Anspruch halt bei vielen Leuten einfach mal gewachsen sind. Und gerade, wie du sagst, aufgrund der Lokalität oder der Location, weißt du ja auch, dass die schon sehr, sehr viel Wert auf bestimmte Details, auf Essen, auf Getränke, auf ein tolles Setting legen. Und das heißt, die legen dann im meisten Fall natürlich auch einen Wert darauf, dass du als DJ dort nie nur irgendeine Playlist runternudelst. Und das nochmal final zu sagen, es ist, wie du sagst, wenn vor allem auch alle Leute, und so gehe ich halt genauso ran, und das ist das Einzige, das werde ich nie verstehen können, konnte ich auch früher nie verstehen, diese Verpflichtung bei manchen Leuten zu irgendwelchen Sachen hinzugehen. Und das ist ja auch manchmal bei Hochzeiten. Und ich kenne auch leider jetzt noch so Leute, die sagen, naja, die haben uns eingeladen, da werden wir mal hingehen müssen. Ich schwöre ganz ehrlich, ich habe auch schon durchaus Absagen verteilt auf Hochzeiten, wo ich eingeladen war. Nicht nur mit der Begründung, dass ich an dem Tag arbeiten war, was meistens der Fall war, sondern dass ich mir denke, okay, ich glaube, das bringt jetzt hier niemanden was. Erstens bin ich nicht sonderlich gut mit denen befreundet. Und wenn ich mich dann halt eben, was ich auch immer meine, dafür entscheide, dahin zu gehen, finde ich, habe ich auch irgendwie selber einen Teil dazu beizutragen, dass das ein geiler Abend wird. Und eben nicht mich hinzusetzen und sagen, ah, der DJ soll mal machen, ah, die sollen mal das mit dem Fressen schneller machen. Sondern ich bin dann für das Brautpaar da und will diesem Brautpaar ja auch einen fantastischen Abend mit bescheren. Und das gehört dann zum Beispiel für mich auch dazu, dass ich zum Beispiel mit Sicherheit nicht der Erste wäre, der jetzt in einem runden Kreis so Taki mittanzt, aber wenn es dort die Stimmung, die Dynamik durchlässt und alle haben eine gute Zeit, wenn ich dann der, und da gibt es trotzdem noch genug, die das machen, in der Ecke sitze und denkt sich, ach nee, das gefällt mir nie. Der hat hier nie meinen Song gespielt, da mache ich auch nichts für den. Und da denke ich mir auch, ey, komm on, zieh einen Stock aus dem Arsch und bleib am besten gleich zu Hause, denn das ist dann für alle anderen eigentlich der größere Gewinn.
Aber definitiv, ja. Ich muss auch sagen, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gab noch eine schöne Situation, nämlich es gab auf der Wunschliste des Brautpaars einen Hip-Hop-Song, der L'Amour Toujours gesampelt hat und es war einfach so schön, mal wieder L'Amour Toujours zu hören in einer Umgebung, wo man genau weiß, hier geht heute gar nichts schief. Hier kann das einfach mal wieder laufen. Ich hätte es nie gedacht, dass ich diese Melodie, mich so darüber freue, einfach glückliche Menschen friedlich feiern sehe zu dieser Melodie. Das habe ich wirklich ein bisschen vermisst.
Ich bin gleich richtig mitbeseelt, aber weißt du, wo ich auch beseelt bin? Ich will da gar nicht so lange aufmachen, aber ich habe, ich glaube, klischee-mäßiger und besser. Und zwar eigentlich meinen Sonntag nie verbringen können, denn ich habe da kurz eine Info noch mitbekommen, denn ich war spontan auf der Fanmeile in Leipzig und habe da als erstes das wunderbare Konzert von Dieter Thomas Kuhn und Band gesehen. Und da sind wir zum Beispiel auch beim Thema, wenn man bereit ist, sich mitreisen zu lassen. Also ich möchte sagen, Schlager der 60er und 70er, die quasi mit einer achtköpfigen Band und in einer gewissen, zwar schon Ironie und mit einem Augenzwinker vorgetragen sind, ist jetzt nicht das, wo ich primär hingehen würde. Aber wenn dann halt wirklich dort alle kollektiv angefangen bei Sag mir quando, sag mir wann oder wo auch immer lauthals mitsingen, kann ich mich leider dieser Energie auch nicht entziehen und habe mich dann auch zusammen mit Muttis und allen anderen in Sonnenblumengestecken sozusagen tanzen vor dieser Hauptbühne gesehen. Und war dann eigentlich fast schon richtig enttäuscht, dass dann nie der nächste Act kam, sondern dass es hieß, ach ja, stimmt, 21 Uhr, da war ja Fußball. Und da muss ich trotzdem auch nochmal sagen, ey, Respekt, einfach wirklich, wie die wunderbare Stadt Leipzig das gemacht hat. Also angefangen von der Sicherheit, von den Einlasskontrollen. Du hast für die Garderobe oder gerade weil du zum Beispiel Taschen also man muss dazu sagen, auf dem Augustusplatz, einer der größten Plätze in Leipzig, gab es halt ein Fanfest, was sicherlich damit zu tun hat, dass diverse EM-Spiele auch in Leipzig stattgefunden haben. Aber trotzdem musst du das in der Professionalität und irgendwie mit der Liebe auch irgendwie erstmal initiieren. Und auch dort war einfach alles fantastisch. Angefangen von wirklich sehr, sehr freundlichen Menschen, die dort das Essen und Bar ausgeschenkt haben. Du musstest nie irgendwo lange stehen. Wohlgemerkt, aus Sicherheitsgründen haben, fairerweise, ich bin an den Sicherheitsmann geraten, also ich dachte mir, okay, was soll ich in meinen Hoden alles verstecken, weil, also sag mal, ich wurde dort schon sehr, sehr intensiv abgeklopft, ob ich nie irgendwo was versteckt habe, wo es nicht hingehört, aber why not, jedenfalls musste man halt Rucksäcke und Ähnliches abgeben, dafür nicht mal was bezahlen und ich dachte mir, wow, also das hat mich positiv nachhaltig beeindruckt. Ja, fairerweise, die Stimmung dort natürlich entsprechend war so lala. Ich glaube, wäre jetzt was anderes gewesen, wenn da wirklich Deutschland im Finale gestanden hätte. Aber auch so verdient natürlich Spanien gegen England. Hat dich dann jetzt das EM-Finale nochmal irgendwie bewegt oder hast du dann eigentlich auch so ein bisschen seelisch-moralisch damit abgeschlossen, als es hieß, Deutschland ist raus?
Nee, überhaupt nicht. Also ab dem Punkt, wo Deutschland ausgeschieden ist, habe ich trotzdem weiter so gut wie jedes Spiel gesehen. Also ich würde jetzt mal sagen, ja doch, tatsächlich fast alle. Inklusive natürlich des Finales. Aber irgendwie war es dann trotzdem so, also ich habe mich dann im Laufe des Spiels doch ein bisschen mehr auf die Seite von England geschlagen, weil ich mir so dachte, oh, Spanien, Europameister, ist halt irgendwie auch so wie, weiß ich nicht, Pommes mit Schranke. Das ist halt ja normal. So, das ist ja halt klar, ist Spanien Europameister. Europameister Spanien klingt jetzt halt, finde ich, irgendwie immer nicht so, ist jetzt keine große Überraschung und ich fand halt irgendwie dann doch, dass die Engländer eigentlich ein ganz gutes Spiel hingelegt haben und ich hätte es denen irgendwie auch gegönnt, aber natürlich am Ende Spanien hat es gemacht und völlig verdient, möchte ich gar nicht sagen. Ja, ich bin irgendwie auch froh, dass es jetzt vorbei ist, muss ich sagen, weil so langsam, also das ist immer so, ich habe dann so einen Hype auf Fußball und dann irgendwann hängst mir dann doch ein bisschen zum Halse raus. Vor allen Dingen, du hast ja dann auch nie nur spannende Spiele. Ich finde so, das letzte richtig spannende Spiel, was ich gesehen habe, war tatsächlich Deutschland gegen Spanien. Nicht nur deswegen, weil Deutschland beteiligt war, sondern tatsächlich auch, weil das halt einfach ein spannendes Spiel war. Danach fand ich, gab es jetzt viele Spiele, wo du dir so dachtest, okay, der das erste Tor schießt, der gewinnt dann halt. Und es war dann halt auch immer relativ wenig Action dazwischen und relativ wenige Torchancen. Und das langweilt mich dann irgendwie auch. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dann tatsächlich jetzt auch im nächsten Jahr dann beim... wenn dann die Frauen die Ehre haben, die Europameisterschaft zu spielen, möchte ich dann auch wieder genauso die Spiele angucken. Weil ich dann doch mal, wir haben jetzt, also ich muss sagen, ich habe noch nicht viel Frauenfußball spielen sehen und habe von vielen aber gehört, dass das tatsächlich die besseren Spiele sind, wo auch mehr Tore fallen, wo auch mehr Action am Start ist und wo natürlich auch...
mehr Brüste zu sehen sind.
Ja gut, das ist, oh Gott, so ekliger alter Mann, ey. Das interessiert mich tatsächlich nicht so wirklich.
Ja, mich schon.
Also das ist jetzt nicht so, ich finde Sport einfach grundsätzlich sehr unästhetisch. Also das ist jetzt nichts, was für mich irgendeinen sexuellen Mehrwert hat, muss ich sagen. Aber nee, ich bin da einfach mal sehr gespannt drauf, weil mir halt viele gesagt haben, dass tatsächlich alle, die finden, dass Männer gut Fußball spielen, sich mal Frauen angucken sollen, weil danach denkst du dir bei den Männern auch noch, das sind alles Luschenlappen und Memmen und die bringen gar keine sportliche Leistung. Das möchte ich im nächsten Jahr gerne mal auf die Probe stellen und werde dann berichten. Ja, wenn wir dann unsere
150. Folge haben. Also ich würde mir zumindest auf jeden Fall vor allem auch wünschen, dass das Ganze halt, weil auch dazu kann man ja was beitragen. Ich bin mal ehrlich, wenn es dort mehr in die Richtung auch Public Viewing oder so geben würde, wo war denn das? Es gab letztens irgendeine, oh, ich komme leider nicht mehr drauf, war es Handball oder so? Also ich wollte irgendwann auch, wo ich mir dachte, Mensch, so ein bisschen Handball-Vibes würde ich mir schon trotzdem auch geben, weil ich es grundsätzlich auch eine interessante Sportart finde, aber... Ja, versuch mal dort irgendwo, also zum Beispiel, ich finde schon, der Raum mit mehreren Leuten gucken, birgt irgendwie noch einen Mehrspaß. Das ist bei Fußball besonders so. Und das würde ich mir zum Beispiel auch wirklich für die Frauen genauso wünschen, dass das halt eben auch zum Beispiel in der medialen Außenwirkung halt auch ein bisschen mehr gezeigt hat. Also ich fände es auch wirklich nice, wenn dort der ein oder andere Laden, der jetzt irgendwie relativ viel Geld oder vielleicht nicht so viel Geld für irgendwelche 65 Zoll Screens ausgegeben hat, dass die halt jetzt nicht 2 Jahre verstauben, sondern dass man die halt auch bei solchen Events und dann im besten Fall auch nie erst nur beim Champions League Finale der Männer wieder rausholt. Und das fände ich halt jetzt persönlich noch ganz gut. Ey, ich habe jetzt noch was hier auf dem Bock, weil mir quillt mittlerweile wirklich, auch wenn ich das jetzt schon seit 100 Jahren sage, unser Dreier im Podcast-Liste aus allen Nähten. Und es gibt jetzt eine Frage, die ich gerne mal behandeln würde. Und das wird, ich glaube, wahrscheinlich auch bei der einen bleiben. Wir haben uns ja schon ein paar Mal mehr oder weniger ein bisschen kritisch zum Thema Zoo geäußert. Ist das noch zeitgemäß? Und ja, Tiere, Quälerei. Und das sehe ich in vielen Punkten auch so. Aber meine Frage an dich. Nenne mir 3 Tiere, wo du dir vorstellen könntest, dass die es eigentlich schon besser im Zoo haben als in der freien Wildbahn. Und die Frage ist, glaubst du, dass es da überhaupt Tiere gibt?
Oh, also ich würde sagen, wenn wir jetzt mal von aktuell, wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen und vor allen Dingen auch mit Tieren, würde ich definitiv meine Favorites die Giraffen nennen, weil ich genau weiß, dass es da irgendwie noch, ich weiß nicht, der letzte Stand, den ich hatte, waren mal 400 in freier Wildbahn gibt und die werden halt den ganzen Tag gejagt von irgendwelchen dubiosen Wilderern. Da gibt es relativ wenige, die in irgendwelchen Reservaten da wirklich ein normales Leben führen können. Also da würde ich sagen, bei Giraffen sehe ich das auf jeden Fall. Okay, ich glaube grundsätzlich ja. Sind bei der Art von Überfischung, die wir so treiben. Achso, du wolltest das jetzt so abwechselnd machen?
Ja, genau. Ich würde jetzt mal kurz Ping-Pong-mäßig und zwar, ich habe mich ja in die Tiere hineinverletzt. Überfischung,
was könnte jetzt kommen? Jetzt müsst ihr mit diesem Cliffhanger leben.
Ja, nee, kann ich ja gar nicht. Also, Mist, jetzt brauche ich noch ein anderes Tier, weil nämlich Giraffe ich irgendwie auch so vom Gefühl hatte. Und zwar, war ja vor kurzem wieder mal im Zoo und bin so durchgegangen. Und ja, ich habe manchmal halt auch viel Zeit, um meine Gedanken freien Lauf zu lassen. Und da habe ich zum Beispiel, da war ich ja bei der Koala-Fütterung. Und bei der Koala-Fütterung wurde ja erwähnt, dass bei der Koala-Weibchen schon wieder schwanger sind und wieder neue Koala-Babys gebären. Und dann dachte ich mir so, naja, pass auf, wenn ich jetzt Koala wäre und ich weiß, mein Energielevel ist relativ begrenzt und am liebsten sitze ich auf dem Baum auf einer Stelle, weil das ist nun mal das, was Koalas auch in freier Wildbahn machen. Die bewegen sich eigentlich nur, wenn die genötigt sind, irgendwann sich halt so ein Eukalyptus wieder reinzudreschen. Und jetzt sitzen die auf diesem Baum. Und da kommt ab und zu jemand mit diesem Eukalyptus früh morgens und bringt den quasi den direkt zum Mund hin. Was ja auch dazu geführt hat, dass die im Vergleich zum Beispiel zur Freien Wildbahn jetzt wirklich mittlerweile halt gerade auch in Dresden sehr, sehr gut weiter sozusagen bumsen, denke ich mir. Das ist ja eigentlich auch ein Anzeichen, dass das den Koalas scheinbar bei uns im Zoo relativ gut geht. Und deswegen ist
aber ich Beispiel, finde, wenn man dann manchmal diese zuckenden Koalas sieht, die dann nur so zuckend am Baum hängen, was du ja in Dresden auch den einen oder anderen hast, die, glaube ich, einfach von dem Blitzlicht der Kameras, von den Touris ganz schön geschädigt sind, dann denke ich mir immer wieder, wäre dann doch geiler an einem Baum. Da bin ich wirklich hin und her gerissen. Gerade bei den, also die Koalas sind eigentlich die in Dresden, wo ich mir mal denke, die sehen am fertigsten aus und am unglücklichsten.
Na, das sehe ich, ich sag dir, du musst so zur Futtereinheit gehen und die haben ja auch noch ein Außengelände, was sozusagen für die ganzen Gäste nicht einsehbar ist. Und dort tummelt sich auch der ein oder andere Koala, weil der dort eigentlich, wenn der halt keinen Bock hat, da rausgeht. Und also mein Tier Nummer eins, wo ich schon glaube, dass es denen im Zoo einfach wirklich besser geht als in der Natur, ist der Koala. Und du hast gesagt, ja, Thema Fische.
Thema Fische. Also ich würde sagen, grundsätzlich geht es, also jetzt so diesen typischen Aquarienfischen und so, würde ich sagen, geht's in Gefangenschaft schon besser, weil da nie ständig man in irgendwelchen scheiß Netzen festhängt oder ständig irgendjemand Öl ins Wasser kippt, ständig überall die Plastikdeckel von vor unserer neuen EU-Norm rumschwimmen. Also ich glaube grundsätzlich so allem, was so Wassertiere sind, jetzt mal abgesehen von den richtigen Giganten, also Wale würde ich jetzt sagen, gehören definitiv nicht in Gefangenschaft, aber Wale definitiv sind ja auch nicht. Keine Fische, liebe Kinder. Wale sind Säugetiere.
Sind nicht Hunde.
Die Hunde der Lüfte, der Wal.
Die Hunde der Lüfte.
Ja, nee, ich würde sagen, jetzt so diese typischen Fische, keine Ahnung, auch so Karpfen und sowas, ich glaube, denen geht's eigentlich relativ gut in Gefangenschaft. Aber kann mich natürlich auch täuschen, ich bin ja kein Fischpsychologe.
Ich auch nie, aber dasselbe dachte ich mir zum Beispiel bei Seelöwen. Also ich war vor schon sehr, sehr langer Zeit und da war zum Beispiel dann das erste Mal dieses Verständnis man möge mich steinigen, im Loro-Park auf Teneriffa, die unter anderem auch Delfine und eben auch Orcas halten, wo ich auch definitiv mit dir gehe und denke, Alter, das ist einfach, das sieht man aus jeder Pore, dass das nie richtig ist. Dann wiederum war ich bei den Seehunden. Und ich finde, die Seehunde, also ich glaube, wenn die sich jetzt aussuchen könnten, ob die irgendwo auf der Suche nach Fisch wiederum von entsprechenden Orca gefressen werden oder irgendwo jämmerlich krepieren, weil auch die natürlich nie so viel machen und dort ein relativ auch großes, schönes Gehege hatten. Die Show, ich glaube, ich habe das Gefühl, die Seelöwen waren wirklich fast schon beleidigt, als dann die Trainerin mehr oder weniger das Ganze finalisiert hat, weil die kamen immer noch mal rausgesprungen und wollten noch mehr Aufmerksamkeit. Also das waren auch so ein paar kleine narzisstische Bitches. Vielleicht waren es auch wirklich nur genau die Seehunde, Löwen und Löwinnen, die dort am Start hatten. Aber als ich die so gesehen habe, dachte ich mir, also wenn die reden könnten, ich glaube, die würden schon sagen, ey, come on, ich krieg hier meinen Fisch, ich werde hier nirgendwo gefressen, ich kann hier Quatsch machen, ich kann hier irgendwelche Bälle auf Touris schießen mit meiner Flosse. Also ich glaube schon, dass die eine relativ gute Zeit so haben. Also Nummer zwei wären bei mir so die Seelöwen, wo ich denke, ja, oder auch so eine Robbe, bevor die irgendwo hier gekeult werden von irgendjemandem wegen ihrem Fell, haben die es vielleicht schon ein bisschen besser. Fällt dir noch irgendein Tier ein, wo du denkst, na also, für die ist bestimmt auch okay?
Also bei mir ist auf Platz 3 die Vogelspinne und ich würde sagen, definitiv aus demselben Grund wie bei dir der Koala, weil ich finde so, also grundsätzlich Spinnen in Gefangenschaft ist ja schon eigentlich geiler, wenn dir einfach alle 12 Stunden jemand so eine Heuschrecke ins Netz wirft, anstatt dass du elendig lange warten musst, dass mal irgendwas kommt. Also bei uns die Spinnen, die hier sich ab und zu mal versuchen, im Arbeitszimmer einzunisten, wo ich mich immer frage, wo die herkommen. Die haben halt hier relativ schlechte Karten, weil überall Fliegengitter vor den Fenstern sind und da wird relativ selten mal was im Netz landen. Da ist es, glaube ich, schon ganz geil. Ja, also eigentlich kann man sagen, grundsätzlich dieser Aspekt, einfach gefüttert zu werden und sich nie um sein Essen kümmern zu müssen, ist, glaube ich, grundsätzlich so das einzige Pro-Argument für die Tiere.
Genau, ja, das können auch sein, aber dann habe ich zum Beispiel auch nochmal wieder dieses Herdenphänomen und zwar Murmeltiere. Der Dresdner Zoo zum Beispiel besitzt ja auch Murmeltiere und die haben halt auch so eine relativ großes Gelände. Also ich weiß, die haben auch Erdmenschen und so Zwergmangusten, die finde ich jetzt aber nicht ganz so prickelnd. Aber die Murmeltiere...
Das ist alles dasselbe, Alter, die sehen doch alle gleich aus.
Naja, alles irgendwie ein bisschen nagermäßig, aber dann irgendwie auch näher. Ich glaube, die eine gehören zu Mardern. Also ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall folgendes Bild und da dachte ich mir... Ja, die wirken jetzt nie so unzufrieden. Auch hier wieder, die haben sozusagen ihr komplettes Futter aufbereitet bekommen und da lagen 5 von den Kerlen dort rum halt und die lagen aber in dem Essen wohlgemerkt und der eine hatte wirklich so, was war das, ich glaube so Eisbergsalat auf seiner pelzigen Murmeltierwampe.
Achtung, die Simark ist gleich wieder da, er rennt wieder vor Insekten fort.
Naja gut, aber sehr gut, das Delay passt so.
Ich lasse das auch 1:1 so drin, weil ich finde, das hat irgendwie einen schönen Flair.
Ja, das kannst du gerne machen, das gibt so eine gewisse Lebendigkeit, wo andere sich viel Mühe geben, irgendwelche Hintergrundgeräusche einzuführen. Und jedenfalls der mit seinem Eisbergsalat und da kam der andere, der lag sozusagen daneben und da hat der eine Kumpel von seinem Bauch das sozusagen wie seinem Kumpel rübergereicht und der hat sich dann sozusagen diesen Eisbergsalat genommen. Und in dieser Gesamtsituation, also die waren auch sozial, haben die schön miteinander interagiert, dachte ich mir, also wenn ich die jetzt auch wieder frage, ob ich die hier irgendwo aussetzen soll und die einfach wieder gucken müssen, oh Gott, da oben kommt der Geier und der wird uns wegpicken, ah scheiße, hier kommt noch der dämliche Fuchs und holt uns hier gleich aus den Löchern raus. Denke ich mir, nee, also ich glaube auch die Murmeltiere würden sagen, nö, also kann man schon machen. Also das wäre mein Zootier.
Aber ich glaube, das ist auch eine sehr menschliche Betrachtungsweise, weil dadurch, dass wir ja als Menschen keine natürlichen Feinde haben, finden wir das natürlich ziemlich geil. Oder stellen Sie uns geil vor, wenn man plötzlich keine natürlichen Feinde mehr hat. Aber vielleicht ist es den Tieren auch einfach relativ egal, weil das in deren natürlichen Umfeld relativ normal ist, dass man halt einfach frisst oder gefressen wird.
Ja, das kann sein, aber da möchte ich so nie mitgehen.
Die sind ja auch sehr, sehr dumm, muss man dazu sagen. Also Koalas, Giraffen, Spinnen, Fische, was hat man noch? Die sind alle relativ dumm, muss man halt schon sagen. Im Vergleich zu uns, Beden vor allen Dingen, speziell. Die haben halt keinen Podcast mit 100 Folgen. Zeigt mir mal, so eine, wie heißt das, Zwergmanguste, die einen Podcast mit 100 Folgen hat. Fällt mir jetzt keine ein.
Oder die Lemuren aus dem Leipziger Zoo. Die Lemuren, wir müssen noch mal gucken, was die Lemuren machen. Ja, wir gucken, was die Lemuren machen. Ach, okay, aber gut, also ich glaube, es gibt so diverse, also es gibt wirklich Tiere, da ist man sich einig, also gerade, ich glaube, dieser Grundgedanke, wenn ich auch immer zum Beispiel Vögel, sei es auch im Privatbereich oder so, ich hatte früher auch mal einen Wellensittich, aber ich finde auch so wirklich Vogel in Volieren oder in irgendwelchen selbst Großgehegen, also das finde ich auch so, da ist irgendwie, also vor allem, warum? Also dort ist jetzt, dann finde ich auch wirklich gar keinen Mehrwert einfach zu sehen, dass du denkst, okay, cool, die können eine halbe Runde fliegen, dann haben die sich einen Flügel gestaucht und also da ist wirklich schon bei mir auch mal der Moment, wo ich mir denke, ach,
weißt du, worauf ich mal wieder richtig anders. Bock hätte?
Was auf Zirkus?
Letztens so richtig so, nee, ja genau, auf Zirkus, mit so in der Nase gepiersten Bären, das ist mir ganz
ja, wichtig. Genau.
Nee. Oh, bitte, nee. Nein, ich hätte mal wieder richtig Bock, weil ich das also aus der Kindheit so eine wunderschöne Erinnerung habe auf ein Schmetterlingshaus, aber ich glaube, sowas gibt's hier in der Region gar nicht. Ich glaube, das gibt's nur in Norddeutschland. So ein richtig schönes Schmetterlingshaus, wo übelst viele verschiedene Schmetterlinge sind, das fand ich immer richtig schön als Kind.
Das ist auch wirklich schön. Ich blicke gerade, wo ich das letzte Mal war. Ich glaube, ich habe es auch das letzte Mal irgendwo in Spanien oder irgendwo gesehen. Das stimmt. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo das hier
Und da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das die Schmetterlinge wirklich stört, dass sie da in so einem Bereich voller, wo überall Honig auf irgendwelche Flächen gestrichen ist und überall sind schöne Blüten und einfach mal, da kommt auch keine Katze, die mal den Schmetterling zermalmt.
Genau, oder irgendein Komodo-Varan, der einen auffrisst.
Wer kennt es nicht? Das typische Zootier, der Schmetterling.
Der Schmetterling und der Komodo-Varan, zusammen in einem Gehege. Och Mann, ey.
Apropos Schmetterling, mir ist am Dienstag was Krasses passiert. Ich bin am Dienstag wiedergekommen aus dem Erzgebirge, gestern aus dem Erzgebirge wiedergekommen, denn Nellys Großvater ist 90 geworden und da waren wir zur großen Party. Und wir sind in Dresden wieder angekommen und ich dachte mir so, irgendwas ist hier komisch. Ich habe so aus dem Augenwinkel die ganze Zeit Plakate gesehen und dachte mir so, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich mal genauer hingeguckt und mir ist aufgefallen, dass während ich einfach mal einen Tag nicht in der Stadt war, die sächsischen staatlichen Kunstsammlungen in Dresden überall meine Fresse plakatiert haben. Also unter anderem nicht ausschließlich meine Fresse. Aber ich bin gerade in Dresden, hänge ich gerade an fast jeder Straßenbahnhaltestelle. Achtet mal drauf. Da hängen nämlich jetzt die Werbeplakate für die Puppentheatersammlung, für die ich ja letztes Jahr geshootet habe, falls ihr euch erinnert. Und für die Kampagne da quasi in Szene gesetzt wurde. Und jetzt hängt da überall meine Fresse. Und ich habe echt einen Moment gebraucht zu raffen, was mich hier irgendwie alles so, was hier anders ist.
Ey, aber wie
schon
aber
ein cooles
wie
schön, Gefühl.
Ey, das wollte ich gerade sagen. Das muss doch überragend sein, ey. Also, Das ist, also das Gefühl kann ich, also wobei das ist nie ansatzweise damit vergleichbar, aber also ich hatte ja einmal in den Tag 24 Artikel, nein, nicht weil ich rumgehitlert habe, sondern weil ich damals noch ein Partyboot beworben habe. Und das war so das erste Mal, dass man wirklich, also so medial irgendwie da erschienen ist in einem größeren Sache. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auf, ey, da, also ich halte meine Augen offen, wie gesagt, bin jetzt nachher dann auch wieder in Dresden. Und boah, das klingt auf jeden Fall fantastisch.
Ich finde das irgendwie schon krass, also bei dem, was wir uns manchmal so leisten und was wir hier für Geschichten erzählen, dass wir so wenig medial stattfinden, ist eigentlich auch eine Kunst.
Ja, ich glaube,
wir haben es echt also geschafft, mit über 100 Folgen hinweg wahnsinnig irrelevant zu bleiben. Bin ich ein bisschen stolz auf uns.
Ich finde auch, aber weißt du was, ich bin auch ganz glücklich darüber, weil, also ich könnte mir vorstellen, wenn dann doch, also durch was für einen Move auch immer, im besten Fall durch einen guten, ne, wir dann doch nochmal irgendwie so ein paar Steps nach oben kommen, du oder ich, aber vielleicht auch getrennt, könnte ich mir vorstellen, dass es dann wiederum natürlich darum geht, Moment, die Lara Likör, die ist jetzt hier die große Botschafterin, die es ja wirklich geschafft hat, kompletten Faschismus jederlei Art aus der Stadt zu vertreiben. Das kann ja nie immer gewesen sein. Und dann hätte ich Angst, dass nochmal unsere Podcast-Folgen gegengehört werden, wo man sich dann so mit diversen Statements der letzten 5 Jahre konfrontiert sieht, wo man sich dann denkt, oh, ja, nee,
ich also das aber sagen, war schon so. Ja, ich würde jetzt sagen, so ohne jetzt nochmal alle 100 Folgen gehört zu haben, würde ich sagen, ich habe da, glaube ich, weniger zu befürchten als du, aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch. Aber mich, also zum Beispiel finde ich ja auch so eine Schlagzeile wie so wettern die Kampfalkoholiker über den Ostra Beach. Sowas hätte ich mir gewünscht. Einfach mal so eine schöne, wie Tag 24 Dresden, einfach mal unseren Podcast einfach nochmal risch verwurstet. Das fehlt mir noch ein bisschen, aber das schaffen wir vielleicht bis zur 200. Folge. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin sehr, sehr beseelt. Freue mich sehr, dass wir da wieder so einen guten Turnus reinbekommen haben und auch, dass immer so viel Feedback kommt. Also wirklich, wirklich, es werden immer mehr Leute, die mich ansprechen und sagen, sie hören diesen Podcast, immer mehr Leute, die mich ausschimpfen, wenn meine Folge zu spät kommt. Also das spricht auch sehr dafür, dass die Leute sich wirklich an dieses wöchentliche Ritual gewöhnt haben. Und ich habe jetzt auch mit meiner Schwiegermutti nochmal geredet. Liebe Grüße an die Annette nach Hundsübel. Die hat mir erzählt, die hört immer auf dem Weg zur Arbeit unseren Podcast und da habe ich sie so gefragt, wie sie denn so diese Art von Humor findet und die hat gesagt, das ist genau richtig. Also sie ich habe ja auch schon hier Geschichten aus dem Erzgebirge erzählt und hat sie auch gesagt, naja, du hast da schon ein bisschen übertrieben, aber irgendwie war es dadurch dann auch unterhaltsam. Und das denke ich mir halt auch. Natürlich, die Hälfte von dem, Leute, also das sage ich ja auch schon seit Folge 10 spätestens, die Hälfte von dem, was wir euch hier erzählen, ist frei erfunden, völlig übertrieben, übelst an den Haaren herbeigezogen. Aber das macht's ja auch so spannend. Ihr wisst halt nie, welche Hälfte das ist.
Genau. Aber vielleicht auch genau so erzählt, wie es würdig ist zu erzählen. Und da muss man dazu sagen, insofern liebe ich eigentlich da so ein bisschen auch, wie wir da zugange sind. Ich merke es halt immer, wenn ich bestimmte Sachen Leute erzählen will. Ey, und was hast du so gemacht? Und dann kriege ich halt wirklich auch öfters jetzt in letzter Zeit irgendwie mal zu hören, nee, das war... Ja, das weiß ich, das habe ich schon im Podcast gehört. Ich so, was? Das hast du in dem Podcast gehört? Also, ich finde es dann eher bei mir so im Dunstkreis manchmal noch ein bisschen überraschender, wo ich mir denke, ey, okay, Person XY hört sich das an. Ich kann nur sagen, und da würde ich jetzt einfach mal für uns beide sprechen, also, ihr kriegt uns jetzt so schnell einfach nicht von der Backe. Also, ihr seht, wir sind halt am Ende, am Anfang sind wir, würde ich mal sagen, wie so ein bisschen gebrauchtes Auto gewesen. Das heißt, es hat hier und dort mal gerumpelt, das ist mal liegen geblieben, da kommt mal keine Podcast-Folge. Aber ich merke auch wirklich, dass das jetzt bei mir auch mittlerweile mehr und mehr auch zum Turnus geworden ist. Es ist halt leider insofern ein bisschen schade.
Ja, also die letzte ausgefallene Folge ist, glaube ich, schon 3 Wochen her.
Genau, also du siehst, wir haben ja Riesensprünge gemacht.
Da hat sich alles geändert. Und ich möchte mal eine Illusion von unseren HörerInnen wegnehmen. Also diese Zoo-Geschichte, die werden wir hier im Leben nicht mehr erzählen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß mittlerweile, das ist so lange her, ich könnte jetzt die Zoo-Geschichte auch gar nicht mehr erzählen. Ich weiß gar nicht, was war denn die Zoo-Geschichte? Das wissen wir auch eigentlich nicht mehr so richtig.
Und im Grunde genommen ist es halt ja so, es ist wie das ganz oft so bei gewissen Mysterien ist, die man da nach oben kreiert. Du hast dann eigentlich irgendwann, du denkst dir, boah, dort muss ja sonst was passiert sein. Und ich finde, die Fallhöhe wäre einfach für uns viel zu hoch, dass man feststellt, ja, die waren zusammen im Zoo und haben viel zu viel getrunken, wow. Wer hätte es gedacht?
Ey, wir haben hier auch wirklich so, wir haben hier so viele Pläne gehabt über diese 100 Folgen, von wegen, deine Mutter sollte das mal irgendwann als Hörspiel einsprechen. Dann haben wir überlegt, das wirklich als so Geschichte aufzuschreiben und dann von so einem Vorleser, also wir hatten hier wirklich die verrücktesten Ideen zu dieser Zoogeschichte und sind dann immer daran gescheitert, dass wir gar nicht mehr wiedergeben konnten, was eigentlich bei dieser Zoogeschichte passiert ist. Dann haben wir zwischenzeitlich überlegt, uns einfach eine komplette Zoogeschichte auszudenken. Also wirklich, diese Zoogeschichte war wirklich lange genug ein schöner Running Gag. Aber ich glaube tatsächlich, es reicht. Die Zoogeschichte.
Und es tut mir richtig leid,
nach 100 Folgen ihr Soll erfüllt. Ja, oder
du das sagst, ist so,
man verabschiedet sich so von so einem alten Freund.
Ich habe nämlich sogar mir an in einem Nachmittag, also ich sag mal, wenn alle Stricke reißen, es wäre schon einiges da. Nämlich zum Beispiel, ich habe mir halt wirklich irgendwann mal schon so eine Library mit sämtlichen Soundeffekten, die man im Zoo so begegnet, vom Grillenzirpen mit so einer Musik, wie man die so bei Elefant, Tiger und Eichelhörnchen hat. Genau. Und also in meinem Geist ist das noch irgendwo vorhanden, aber ich gebe dir recht. Also manche Dinge, wenn man dann doch öfters drüber schläft, denkt man sich, naja, ist jetzt eigentlich okay, wenn dem nicht so ist.
Oh. Ja, und ich glaube, muss man ja auch dazu sagen, auch wenn wir immer davon sprechen, wie viele Leute unseren Podcast hören, blablabla, wir sind ja trotzdem immer noch in einem dreistelligen Bereich. Also es ist jetzt ja trotzdem nicht so, dass man sich jetzt denkt, okay, wir nehmen jetzt hier mal 5.000 Euro in die Hand und machen hier eine richtig fette Zoogeschichtenproduktion. Das ist ja, man muss ja dann trotzdem immer auch, so viel Spaß das alles macht, trotzdem so ein bisschen Aufwand und Nutzen abwägen, finde ich.
Da bin ich komplett auf deiner Seite und kann nur nochmal an der Stelle einwerfen. Etwer ausschenkt auf Instagram, @LaraLikör, ebenfalls auf Insta, genauso wie DC Marcom. Da könnt ihr uns wirklich gerne durchklicken und folgen und auch gerne im besten Sinne auch anschreiben. Wenn ihr ein paar Ideen, Sachen, Vorschläge, auch wenn ihr Hass gegen uns habt, könnt ihr gerne rauslassen. Also wir sind dafür alles sehr, sehr gerne offen. Goldene Frage, da würde ich jetzt nochmal ein bisschen kurz Werbung in eigener Sache machen. Es ist interessant, dass quasi das die Woche der großen Geburtstage ist, denn meine liebe Omi wird diesen Samstag einfach mal 100 Jahre alt. Das wird irgendwie interessant, weil es einfach so eine abstruse Zahl ist, 100. Also was für ein Zufall, 100. Folge von unserem Podcast und meiner Omi wird in genau 2 Tagen ebenfalls 100. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Und am Sonntag findet ihr mich, weil auch da der ein oder andere, weiß ich, der das hört, schon mal gefragt hat, mache ich auch noch mal ein bisschen mehr Promo für, findet ihr mich mal wieder nach längerer Zeit im Verskleinen Schachwitz zur Sommerlounge von 12 bis 21 Uhr. Also das heißt, im besten Fall bei gutem Wetter und sonnigen Strahlen. Schönste Beats und alles wird gut. Ja, wo findet man dich oder hast du noch Sachen, die du gerne zum Besten geben möchtest?
Also ihr findet mich am Freitag auf jeden Fall im Luden, da ist wieder schrill angesagt und ihr könnt auch gerne schon vor 0 Uhr kommen. Ich weiß, es ist warm, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, euch da irgendwie auf ein Kaltgetränk anzutreffen und ja, dass ihr ein bisschen danst. Ich habe auf jeden Fall viele coole neue Mucke mit dabei und freue mich darauf. Und am Samstag, wir hatten es letzte Woche schon als quasi kleinen Intro-Clip nochmal den Hinweis, am Samstag spiele ich das erste Mal zum neuen Samstag in der Gisela. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Die Social-Media-Werbung läuft wirklich auf Hochtouren und ich habe schon gehört, der große Opening-Samstag, der letzte Woche war, muss wohl sehr, sehr gut gelaufen sein. Also wirklich quasi wie eine zweite Gönn dir und ich bin jetzt natürlich richtig gehypt auf diesen Samstag in der Gisela. Also wenn ihr Samstag nichts anderes vorhabt, dann kommt in die Gisela. Würde ich mich riesig freuen, euch zu sehen. Ich bin im Wohnzimmer. Es gibt natürlich draußen diesen, ich mache jetzt hier einfach nochmal ausführlich Werbung, diesen wunderschönen Vote-Floor, wo ihr die ganze Zeit voten könnt, was als nächstes kommt und in der Garage gibt's dann, glaube ich, Hip-Hop-mäßig. Und im Wohnzimmer bin ich dann mit Querbeet und allem, was Spaß macht. Und da könnt ihr sehr gerne mit am Start sein. Ja,
genau, und dann... Genau, und auch dort nochmal, da schieße ich gleich nochmal Werbung nochmal mit hinterher. Auch genau direkt für die Gisela. Und wichtig für alle da draußen, die eigentlich jetzt manchmal Samstag nicht so sicher waren, in die Gisela zu gehen, weil die sagen, Mensch, eigentlich habe ich keinen Bock auf 90er, da ist ja immer 90er. Die anderen haben gesagt, Mensch, Boytox war eigentlich fantastisch, aber oh, jetzt habe ich wieder das. Heißt wirklich ab sofort Samstag in der Gisela immer gleiches oder besser gesagt ähnliches Musikkonzept, so dass das wirklich so eine stabile Bank ist, wo du weißt, wenn dich jemand fragt, Samstag, Gisela.
Genau so. Und ich bin nicht alleine natürlich am Samstag in der Gisela, sondern auf dem Hip-Hop-Floor. In der Garage ist der liebe NVD. Also es wird fantastisch. Wie gesagt, 3. Floor, Vote-Floor. Also wenn ihr vielleicht da draußen irgendwie so Techno-Producer seid und niemand streamt eure Songs bei Spotify, dann geht doch einfach in die Gisela, votet die hoch und dann laufen die dort und dann habt ihr eure Spotify-Plays. Also es gibt mehrere Herangehensweisen, diesen Abend wunderschön zu finden. Es gibt Pommes, es gibt Barbecue, es gibt Shisha, es gibt, was es nicht alles gibt, Bierpong. Also ihr könnt da wirklich euch völlig austoben und ich freue mich drauf, euch am Samstag in der Gisela zu sehen. Und das war's dann auch mit meinem Wochenende. Ich habe den Donnerstag tatsächlich frei. Freue ich mich irgendwie auch ein bisschen.
Das ist auch schön. Naja, für mich gehen dann die großen Vorbereitungen vom Break the Woods Festival los, aber dazu dann mehr in der nächsten Woche. Achso, doch, kann ich sagen, stimmt, am Mittwoch, wer schon beim Break the Woods Festival ist, wird mich dort schon zur großen Begrüßungsschnapsrunde zum Thema, wir trinken nicht mehr so viel Alkohol, sehen. Und abends dann noch schon auf der Bühne zusammen mit Felix Arnold und alles Weitere erfahrt ihr dann nächsten Donnerstag hier im Podcast. Mein Name war DC Mark. Vielen, vielen Dank für 100 Folgen. Treue bleiben und wir versuchen euch auch treu zu bleiben. Ich hoffe, also das ist jetzt nicht nur so einfach lapidar dahingesagt. Also ich hoffe eigentlich, um ehrlich zu sein, auf mindestens 100 weitere Folgen. An der Stelle.
Oh ja, ich auch. Mein Name ist Lara Likör und ich habe hier gemeinsam jetzt mit euch und mit dem Herren der Bienen, würde ich ihn mal nennen, der Herr der Bienen, er lockt sie an, sie lieben ihn und summen die ganze Zeit um ihn herum, mit DC Mark diese wunderschöne 100. Folge und natürlich auch alle 99 Folgen davor moderiert. Und wir machen hoffentlich noch 100 weitere Folgen mindestens und dann würde ich mal sagen, ziehen wir nochmal so ein Resümee. Und keine Sorge, weil mich jetzt schon ein paar drauf angesprochen haben, wir sind an dem Thema Live-Folge dran. Ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich eher in der kalten Jahreszeit werden, weil wir jetzt im Sommer wirklich noch so den Arsch voll Arbeit haben, dass es wirklich mit Terminfindung ein bisschen schwierig ist. Aber dann in der kalteren Jahreszeit, sage ich mal, kommt ja dann sowieso immer so ein kleines Loch, bevor dann die Weihnachtsfeiern losgehen. Vielleicht kriegt man in dieses kleine Loch dann einfach was reingestopft, so wie du Pyrotechnik in deine Hoden, wenn du zum Fanfest in Leipzig gehst. Da schließt sich der Kreis. Das war...
Dinger in kleine Löcher stopfen.
Das war die 100. Folge von, ich zitiere dich, wer
schenkt,
muss auch einschütten können. Bis nächste Woche.
Tschüss.